Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation, einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog-Podcast, Folge 122. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Das Wetter. Das gute Wetter kommt, das schlechte auch. Nichts können wir am Wetter ändern. Es nützt wenig, wenn wir uns über das Wetter beschweren, so wie es auch nichts nützt, wenn wir uns über unser Leben aufregen oder wenn wir wegen der Ereignisse in unserem Leben traurig sind. Sicherlich können wir bei den Göttern für besseres Wetter beten, aber wird dies von Erfolg gekrönt sein? So wie beim Wetter, so verhält es sich auch bei unserem Schicksal. Ob uns gefällt, was in unserem Leben passiert oder nicht. Wenn wir akzeptieren, was und wie es kommt oder nicht, das Wetter müssen wir auch akzeptieren. Wenn wir aufhören, unser Karma zu hinterfragen, dann haben wir einen großen Schritt in unserer persönlichen Entwicklung gemacht. Ganz so wie Buddha es uns vorgelebt hat, müssen wir unser Schicksal immer annehmen, egal wie es kommt, ob gut oder schlecht, happy or sad. Kennst du das Lied I'm singing in the rain, ich singe im Regen? Wenn das Leben wieder einmal schwer erscheint, die Tage wenig Erfreuliches mit sich bringen, dann ist genau der richtige Zeitpunkt für ein Lied. Nimm dein Karma einfach an, so wie das Wetter. Mach dir nicht Gedanken über die Launen des Schicksals. Denke besser über den Ausweg nach, den Buddha uns anempfohlen hat. Sein Rat an uns war, das Erwachen anzustreben. Nach seiner Lehre schlummert die Erleuchtung in jedem von uns und will entdeckt werden. Nach der Lehre Buddhas gibt es kein gutes und kein schlechtes Wetter. Es gibt einfach nur Wetter. Der britische Schriftsteller John Ruskin sagte einmal, Sonnenschein ist köstlich, Regen erfrischend, Wind fordert heraus, Schnee macht fröhlich. Im Grunde gibt es kein schlechtes Wetter, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. Nach der Lehre Buddhas gibt es daher erleuchtete und nicht erleuchtete Wesen. Paranoia TV. Reale Ereignisse oder Performances? Live-Übertragungen bringen beunruhigende Einblicke in unsere Wohnstuben. Das Unheimliche hält Einzug. In der Welt der Blinden ist die Einäugige wieder einmal die Königin. Auch Wahn hat Sinn. Zu diesem Thema sagte der griechische Philosoph Antisthenes einmal, von Einbildung frei sein ist das Ziel des ganzen Lebens. Und der US-amerikanische Schauspieler John Wayne sagte einmal, man darf Mut nicht mit Wahnsinn verwechseln. Nichts ist echt, um dich herum ist alles nur ein Traum, das musst du dir immer wieder bewusst machen, soweit es ein Bewusstsein überhaupt gibt oder geben darf. Nur was können wir dann in uns erfassen? Was könnte sich erklären, was nicht? Wo wäre dann der Weg, der durch das Ziel sein sollte? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Buddha sagte einmal, unser Anspruch möge echt sein. Im Netz habe ich folgenden Satz gefunden, nur das Echte ist wahr und das Wahre ist echt. Der dänische Schriftsteller Knut Hjortø sagte einmal, die einzig wirkliche Menschenverachtung ist die Selbstverachtung, sie ist allzeit echt. Und noch ein Fund aus dem Netz, das eigene Unglück und das fremde Glück hält man stets für echt. Netze. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich in einem Netz verfangen hast und dass du nicht mehr von der Stelle kommst, die Netze, in denen du dich heute zwangsläufig befindest, die hast du dir nicht nur selbst geknüpft. Andere Menschen bauen ihre eigenen Netze, die dann mit deinen kollidieren und mit deinem Karma Verflechtungen haben. Auch können diese vor sehr langer Zeit erschaffen worden sein, sind nicht erst gerade erstellt. Wir sind in vielen Netzen verstrickt, die zum Teil schon vor Hunderten oder gar Tausenden von Jahren geschaffen wurden. Als Beispiel ließe sich hier etwa die Bibel anführen, aber auch andere religiöse Werke, die in längst vergangenen Leben geschaffen wurden, aber bis heute Kraft und Einfluss auf die Menschen haben, im Guten wie im Schlechten sind. Wir sind das Produkt der Zeit und der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Die Ereignisse unserer Vorfahren sind in uns und unserer DNA gespeichert. Alles Wissen findet sein Abbild in uns. Wie mit Spinnweben sind wir mit der Vergangenheit verbunden. Wer sich öffnet, der wird wahre Wunder erleben. Alle Informationen erhalten, alles sehen, fühlen und hören. Netze können für uns Dinge fangen, wir können uns aber auch in ihnen verstricken. Sie bringen uns zu Fall. Und wir alle sind in einem komplizierten Geflecht aus Prägung, Erziehung und Erfahrung verhaftet, sehen vielleicht nicht, was sich außerhalb der Netze tut, wie das wahre Leben ohne Regeln wäre. Nur wir selbst verheddern uns in diese Netze, denn diese sind nicht real, sie sind nur Objekte in unserem Gedankenpalast. Außerhalb können solche Netzwerke nicht existieren. Wir Menschen sind ihr Wirtstier. Wenn du für dich beschließt, nicht mehr ein Gefangener dieser Netze sein zu wollen, dann wird das auch so sein. Es ist ein Entschluss, ob wir dem Umstand ein Ende bereiten wollen oder eben nicht. Ich für meinen Teil lebe mein Leben nach der Philosophie des Buddhas, der den Ehrentitel der Erleuchtete trug, eben weil er Erleuchtung erfahren hatte, nicht mehr gefangen in die Netze von Täuschung und Falschheit war, weil er aufbrach auf dem mittleren Weg, der ein wegloser Weg ist, hin zum torlosen Tor mit dem persönlichen Ziel des Nirvanas. Buddhas Lehre zeigt, dass wir aus den Netzen ausbrechen müssen, um zu erfahren, wer wir wirklich sind, um die vergangenen und die zukünftigen Inkarnationen zu sehen und um gegebenenfalls aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen, da diese nur große Leiden bringen, die an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten sind. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, wer lustgefesselt folgt dem Strom wie Spinnen, rennt er im eigenen Netz auf und nieder, zerreißt das Band und wandle hin als Weiser, und Leid und Sorge kehren niemals wieder. Buddhismus, die Botschaft. Rede zur Eröffnung des Shaolin-Tempels, gehalten von Shi Heng Zong, heute Abt des Shaolin Tempels Europe in Kaiserslautern. Als vor ca. 2500 Jahren Siddhartha Gautama, der historische Buddha, was so viel heißt wie der Erleuchtete, unter einem Bodhi-Baum die Erleuchtung fand und sich dadurch von aller Unwissenheit befreite, zeigte er anschließend allen Menschen den Weg zum höchsten und dauerhaften Glück. Wir beginnen dabei am besten mit den Kennzeichen des Seins. Erstens, Anicca. Alles ist vergänglich. Dies ist eine unbestreitbare Tatsache, berechnen uns Wissenschaftler schon das Ende dieses Planeten und des Sonnensystems, wenn auch erst in Millionen oder Milliarden von Jahren. Zweitens, Dukkha, Leben ist Leiden. Und drittens, Anatta, die Lehre von der Ichlosigkeit, des Nicht-Selbst. Aus dem Kennzeichen des Seins leiten sich die vier edlen Wahrheiten ab. Die Wahrheit vom Leiden. Womit wir wieder beim Punkt wären, Leben ist Leiden. Dies ist eine unbestreitbare, wenn auch gern verdrängte Tatsache. Aber nur weil wir das Unbequeme nicht wahrhaben wollen, bleibt es dennoch wahr. Das unausweichliche Schicksal, das uns begegnet, ist Geburt, Krankheit, Alter und Tod. Das Entferntsein von Menschen und Dingen, die wir lieben. Das Zusammensein mit solchen, die uns zuwider sind. Und das Verlangen nach Unerreichbarem. Die Empfindungen sind unterschiedlich, leidvoll oder nicht. Aber dennoch ist es unbestritten, dass es ein Leben ohne diese Dinge nicht gibt. Also kann man mit Fug und Recht behaupten, Leben ist Leiden. Nun ist es aber nicht so, dass es nichts gäbe, was uns glücklich macht oder uns Freude bereitet. Nur ist es nicht vom Bestand und wahres Glück setzt Beständigkeit voraus. So sehr wir uns auch an etwas erfreuen, so können wir es doch nicht halten, auch wenn wir es noch so sehr versuchen, es endet. Und da wir in letzter Konsequenz nichts halten können, leiden wir. B. Die Wahrheit von den Ursachen des Leidens. Hören wir also die erste Wahrheit, drängt sich die Frage auf, was die letzte Ursache des Leidens ist. Was ist der Grund für das Leiden? Nun, die Ursache des Leidens liegt in uns selbst, in unserem Bestreben, unserer Gier, unserem Wollen und unserem Egoismus. Der Tatsache, dass wir ständig danach streben, Dinge zu erreichen, die für uns doch unerreichbar sind. Und erreichen wir unsere Ziele, so geschieht dies nicht selten um den Preis, anderen Leid zuzufügen, weil wir sie am Erreichen ihrer Ziele hindern mussten. C. Die Wahrheit von der Überwindung des Leidens. Die Antwort Buddhas ist klar, ja, wir können es überwinden, und zwar durch Überwindung unserer Gier, unserer Begehren und unserer falschen Streben. Durch das Loslösen von Haften an irgendetwas, dass man frei wird von Wünschen und von Abscheu. Es sind sicherlich nicht alle Wünsche zu verurteilen, aber man sollte stets selbstkritisch prüfen, woher der Wunsch kommt und was man erreichen möchte. Tut man Gutes um seiner selbst willen, ohne einen Zweck zu verfolgen, oder tut man es nur zum Ansammeln eigener Verdienste und zur Stärkung des eigenen Ichs? Wenn dann letztendlich die Unwissenheit über die wahre Wirklichkeit beseitigt ist, wird damit auch die Illusion des eigenen Ichs beseitigt. D. Die Wahrheit vom Weg zur Überwindung des Leidens. Als nächstes stellt sich die Frage, wie überwindet man das Leid, wie erreicht man das Ziel, von dem vorher die Rede war. Nun, der Weg zur Überwindung des Leidens ist der edle achtfache Pfad Buddhas, auch genannt der mittlere Weg. Dieser besteht aus rechter Erkenntnis, das bedeutet Nächstenliebe praktizieren, egoistische Begierden, Hass und Gewalt aufgeben, Entsagung und Loslassen. Zweitens, durch die rechte Gesinnung oder auch den rechten Entschluss, das bedeutet, das Wesen der Dinge so zu erfassen, wie sie wirklich sind. Drittens, durch rechtes Reden, das bedeutet, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Wahrheit sagen, ansonsten schweigen. Man hält sich frei von Lüge, Verleumdung und Doppelzüngigkeit. Viertens, rechtes Handeln oder Verhalten, bedeutet ein friedliches, gewaltfreies Verhalten. Fünftens, rechter Lebensunterhalt, das heißt, sich eine Arbeit zu suchen, mit der man anderen keinen Schaden zufügt. Sechstens, rechtes Bemühen oder rechte Anstrengung, bedeutet, unheilsame Gedanken von Anfang an zu vermeiden, sofern sie schon da sind, loslassen, nicht festhalten, also sie überwinden. Heilsame Gedanken aufkommen zu lassen und zu erfassen, sie entwickeln und zu entfalten. Siebtens, rechte Achtsamkeit, bedeutet achtsam sein auf den Körper, auf die Empfindungen und Gefühle, auf Geisteszustände und Gemütsverfassungen, auf Ideen und auf die wahre Natur der Dinge. Und achtens, rechte Meditation, das bedeutet Konzentration und Sammlung, führt zum Bewusstwerden und zu einer tiefen Gelassenheit, Zufrieden und Andacht. Diese acht Regeln lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Die Regeln zur Erlangung der Weisheit, also rechte Erkenntnis und Gesinnung. Die Regeln zur Erringung der Sittlichkeit, also rechtes Reden, Handeln und Lebensunterhalt. Sowie die Regeln zur Vollendung der Geistesschulung. Wiederwehren, rechtes Bemühen, Achtsamkeit und Meditation. Um noch einmal auf den Punkt des rechten Handels zurückzukommen, da sich hier sehr deutlich die klare Umsetzung nach außen zeigt. Rechtes Handeln bedeutet für den Laien zumindest erstens nicht töten, zweitens nicht stehlen, drittens nicht lügen, viertens nicht Ehebrechen und keine sexuellen Ausschweifungen und fünftens keine berauschenden Mittel zu sich nehmen, die die Sinne benebeln. Hält man sich an diese Regeln, sammelt man unter anderem damit positives Karma an. Im Buddhismus wird davon ausgegangen, dass alles in Abhängigkeit voneinander entsteht, so auch unsere Wiedergeburt. Dies folgt dem Gesetz des Karmas, was Handlung und Wirken bedeutet. Diesem kosmischen Gesetz und dieser übergreifenden Gerechtigkeit kann man nicht entfliehen. Wie wir wiedergeboren werden, bestimmen wir selbst durch unsere Taten. Durch schlechtes und falsches Verhalten sammeln wir negatives Karma an, welches wir abarbeiten müssen. Durch gutes und richtiges Verhalten sammeln wir positives Karma, welches uns zur Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten verhelfen kann. Buddhismus lehrt uns also Selbstverantwortung. Er zeigt uns, dass wir für das, was wir tun und was wir nicht tun, ganz alleine verantwortlich zeichnen und keinem anderen daran die Schuld geben können, dass wir die Dinge durch eigene Kraft und Anstrengung erreichen müssen. Buddha zeigt uns einen Weg, doch gehen müssen wir ihn selbst. Damit kann der Buddhismus Werte vermitteln, die sonst kaum mehr zu finden sind, und mit seiner Botschaft Menschen erreichen, die sonst für viele Botschaften schon taub geworden sind. Er hilft damit heilen, woran unsere Gesellschaft so sehr krankt. Und damit sind wir hier angekommen im Shaolin-Tempel, denn Shaolin erlaubt es, die Lehre praktisch umzusetzen. Durch die Vereinigung von Chan-Buddhismus bzw. Zen-Buddhismus und Kampfkünsten wird hier eine jahrtausendealte Philosophie und Wahrheit gelehrt, auf eine Art und Weise, die es ermöglicht, auch Menschen, die sich sonst nur sehr schwer oder gar nicht für solche Botschaften die Augen öffnen lassen, zu erreichen. Dabei kommt dem Shaolin-Tempel eine besondere Verantwortung zu, da der Chan-Buddhismus von Bodhidharma, dem 28. Patriarchen des Buddhismus, und dem ersten Patriarchen des Chan-Buddhismus im Shaolin-Tempel begründet wurde. Der Chan-Buddhismus hat also dort nicht nur seine Wurzeln, sondern erfahren vom Shaolin-Kloster aus auch seine Verbreitung in die ganze restliche Welt. Nirgendwo sonst dürfte man dieser Richtung des Buddhismus so rein begegnen wie im Shaolin-Tempel. Chan oder Zen bedeutet Versenkung, also rechte Meditation. Dafür ist der Chan-Buddhismus auch überall bekannt. Der Chan, der die Kampfkünste beeinflusst, zeigt, wie wahrscheinlich keine andere Philosophie in seinen Inhalten den wahren Geist des Buddhismus. Dies ist, bedenkt man seine Herkunft, nicht verwunderlich. Es ist die Tradition, in der der Shaolin-Tempel steht und die er in bester Form vermittelt. Diese Vermittlung hoher Werte und Ideale macht Shaolin bis heute aus. Getreu dem Vers Buddhas, Meiden aller Übeltat, Erzeugung alles Guten, Sinnesreinigung. Leere Hände. Wir sind mit leeren Händen in diese Inkarnation gekommen. Wir werden auch mit leeren Händen wieder gehen. In Deutschland sagt der Volksmund, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dass wir nichts halten können, dass nichts uns gehört, dass wir zu Staub vergehen würden, das wissen wir, aber wir verhalten uns, wie wenn es nicht so wäre, wie wenn wir alles mitnehmen könnten, wie wenn alles für die Ewigkeit wäre, alles voller Glück und ohne Leid bleiben könnte. Die alten Ägypter und nicht nur die ließen sich ihren zum Teil phänomenalen Besitz mit ins Grab legen. Berühmt wurde der altägyptische König Pharao Tutanchamun vor etwa 100 Jahren, weil seine im Grab angehäuften Schätze unglaublich waren. Sein Fall wurde deshalb bekannt, weil sein Grab ungeplündert gefunden wurde, als eines der wenigen in Ägypten. Und selbst ihm wurden die Kostbarkeiten dann schließlich genommen. Sie werden heute im Museum in Kairo ausgestellt. Die Mumie wird im Grab auffällig zur Schau gestellt. Und die Hände dieses lange verstorbenen Königs sind nun auch völlig leer, wie bei den Milliarden von Menschen, die vor und nach ihm gestorben sind. Wenn nun nichts bleibt, alles vergänglich ist, weshalb streben wir Menschen nach schnödem Besitz und nutzlosem Mammon, dabei alle Art von Unrecht akzeptierend und grausam nach Vorteilen strebend? Und was für seltsame Dinge manche Leute wegen weltlichen Vorteil bereit sind zu tun. Es gibt keine Scheußlichkeit, die nicht wegen Gier schon einmal begangen wurde. Buddhisten haben einen völlig anderen Ansatz, sie streben eben nach völlig anderen Dingen, die nicht materieller Natur sind. Der große Lehrer hat Erleuchtung erfahren, einen komplett immateriellen Zustand, der nicht von dieser Welt ist und auch nicht sein kann. Aus vorhergehenden Inkarnationen konnten wir keinen weltlichen Besitz mitnehmen. Wenn wir von hier gehen, dann können wir nicht einmal den Körper mit uns nehmen. Selbst die leeren Hände werden in der Erde bleiben und in ihre Atome zerfallen. Das Grab selbst wird eines Tages zurück zur Natur finden. Nichts wird bleiben, alles wird vergehen, nur die Erleuchtung als immaterielles Gut hat einen darüber hinausgehenden Wert. könnte über die Welten als eine Art von Auszeichnung bei uns verbleiben. Interessanterweise wollen die meisten Menschen trotzdem materielle Werte anhäufen, kümmern sich nicht um darüber hinausgehende Vorstellungen. Dabei wäre es doch möglich, dass Buddha mit seiner Philosophie absolut richtig lag, seine Lehre den Weg für uns alle aufzeigen kann. Willst du dir die Angelegenheit mit der Chance einmal überlegen? Der Weg ist schließlich das Ziel. Buddha sagte einmal, möge meine Haut schrumpfen, möge meine Hand verdorren und mögen meine Gebeine sich auflösen. Solange ich nicht auch die letzte Erkenntnis gefunden habe, werde ich mich nicht von hier wegrühren. Die Augen öffnen. Die Augen öffnen, das könnte wehtun, es verlangt viel Energie. Die Wahrheit ist manchmal auch so schmerzhaft. Die Illusionen schocken die Betrachter. Der Aufschlag auf dem Boden der Tatsachen kann hart sein. Weglaufen hilft nicht wirklich. Egal, was man geglaubt hat, es ist nicht so gekommen, wie wir gedacht hatten. Mehr Fragen stellen an die eigene Person, aber auch an das Umfeld, das sollten wir tun. Nicht einfach alles gegeben hinnehmen, was wir hören und sehen, sondern den Nebel lüften, die auf unseren Augen liegen, die Augen wirklich öffnen. Wer die Augen öffnen möchte, der muss zuerst Friede mit sich selbst schließen und mit sich selbst ins Reine kommen. Er oder sie muss erkennen, wer sie oder er wirklich ist. Aber das ist viel einfacher gesagt wie gemacht. Wie kommt man so zur Ruhe, als dass man sich selbst erkennen kann, ohne sich von Ekel zu grausen? Nun, meist liegt die Antwort direkt vor unserer Nase, nur drücken wir uns aus Ängsten und Sorgen vor der Wahrheit. Wir wollen lieber mit all den Lügen leben, die Wirklichkeit wäre vielleicht doch zu schmerzhaft. Viele Menschen drücken sich ihr ganzes Leben erfolgreich um die Realität, sind in ihren Lügen so versponnen, dass sie die Ausreden als echt betrachten. Alles Tun und Handeln ist auf die Aufrechterhaltung der Geschichten ausgerichtet. Die Wahrheit ist schon lang vergessen, begraben unter Tausenden von großen und kleinen Lügen, Ausreden und Unwahrheiten. Wer so leben mag, ich will das nicht. Für mich persönlich bietet die Philosophie Buddhas die wahre Herausforderung, für mich und meine Persönlichkeit die einzige wahre Lösung. Häufig reiben wir uns unsere Augen, wir wollen nicht an einen besseren Ort kommen, da unser Ego uns fest im Griff hält, mit sinnlosem Geplapper beschäftigt. Das Ego aber, das sind nicht wir, wir sind zugeschüttet unter all den Scherben der zerbrochenen Momente, die unsere Persönlichkeit verdecken. Scherben über Scherben auf einem riesigen Haufen, all die Dinge, die in unserer Vergangenheit schiefgelaufen sind. Das Leben ist mehr als die Rolle, die wir uns angewöhnt haben. Willst du deine Augen öffnen? Was wärest du bereit dafür zu tun? Hast du merkwürdige Begebenheiten in letzter Zeit bemerkt? Sei nicht ungeduldig, diese Entscheidung zu treffen. Die muss erst wachsen, sich seiner eigenen Unzulänglichkeiten bewusst zu werden. Das kann ein längerer Prozess sein. Aber dann, wenn der Nebel von den Augen weicht, dann kommen wir dem Vorbild Buddhas nahe. Und der Weg, der ist das Ziel. Buddha sagte einmal, mancher Mensch mag nicht bedenken, dass uns allen winkt das Ende. Wer den Ausgang denkt, dem schlichtet aller Hader sich behende. Das eine ist die Basis. Vor einem chinesischen Tempel verkaufte ein Bäcker seine selbstgemachten Brote, die von den unzähligen Besuchern sehr geschätzt wurden. Er war ein sehr armer Mann, er schlief in seinem Verkaufsstand auf den Tischen, die er für die Nacht abräumte. So etwas habe ich vor circa 40 Jahren in China vor dem Shaolin-Tempel bei den Verkaufsständen noch selbst gesehen. Der Abt des Tempels nahm ihn recht schnell wahr und bot dem Bäcker eine leere Mönchsklause zur Übernachtung an, was der Mann gerne in Anspruch nahm. So kam er mit der buddhistischen Lehre in Berührung, er fing an Fragen zu stellen und Bücher zu lesen. Zum Dank für die Unterkunft entsendete der Bäcker jeden Tag 10 seiner Brote in den Tempel, um sich so zu bedanken. Jeden Tag kamen die Brote mit unglaublicher Regelmäßigkeit beim Abt pünktlich an. Dieser wies den Boten immer an, ein Brot als Geste des Dankes zurückzubringen. Der Bäcker schaute am Anfang sehr verwundert, wenn der junge Mönch das eine Brot zurückbrachte. Er konnte sich daraus keinen Reim machen. Mit der Zeit entwickelte sich eine Gewohnheit daraus. Die Sache wurde zu einem festen Ritual. Alle Beteiligten sahen die Handlungen als festen Bestandteil ihres Lebens. Doch der Bäcker fragte sich immer öfters, was es mit der Rückgabe des einen Brotes auf sich haben könnte. Er wusste nicht, was der Abt damit bezwecken würde oder wollte. Als sich der Bäcker und der Abt vor der Tempeltür zufällig traf, fragte der Mann, warum er ihm denn jeden Tag ein Brot zurücksenden würde. Er könne keinen Sinn darin erkennen. Der alte Meister sagte ihm, er könne doch ein Brot zurückgeben, warum denn nicht? Der Bäcker meinte, dass der Abt ihm doch sehr helfen würde, weshalb er sehr dankbar sei, darum würde er die Brote senden. Der Abt antwortete, er wolle ebenfalls etwas zurückgeben. Der Bäcker war nach der Unterhaltung so schlau wie vorher. An einem anderen Tag trafen sich die beiden Männer wieder. Der Bäcker fragte bei dieser Gelegenheit, warum der Meister ihn nie im Buddhismus unterrichten würde. Der Abt schaute ihn verwundert an, dann entgegnete er ihm, jeden Tag lehre ich dich, immer nehme ich mir Zeit für dich. Du spendest mir Brot, ich esse es. Ich habe immer ein Ohr für dich, schenke dir immer ein Lächeln. Ich lehre dich mit meiner einfachen und natürlichen Art. Ich versuche dich zum Nachdenken zu bringen. Diese Worte machten den Bäcker noch schweigsamer. Er grübelte über das Gesagte nach. Am nächsten Tag kam er zum Abt und erklärte, dass er ein Mönch werden wolle. Aus dem einen, immer zurückgegebenen Brot wurde dann 100.000 Lehren. Das Brot war nur der Anfang. Und wie immer ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, der wahre Glaube wächst durch die Stimme eines guten Lehrers und eigenes Nachdenken. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir als Ausgleich eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Tausend Dank.